Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu What's up, Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück, ich bin euer Host und wir tauchen heute in eine Branche ein, die nach dem Dafürhalten nicht weniger Leute eine der vielversprechendsten Investitionsgelegenheiten der nächsten Jahre sein könnte, die Medizintechnik. Woran das liegt, was die wichtigsten Werttreiber sind und ob Private Equity die Unternehmer aus der MedTech-Branche in Deutschland schon geknackt hat, das alles werdet ihr in unserer heutigen Folge erfahren. Meine beiden Gäste sind schon seit vielen Jahren in der MedTech-Branche unterwegs und haben daher bestimmt einiges zu erzählen. Bei mir sind Timo Peter, Gründer und Chef von GCF Göttingen Corporate Finance und Martin Reimer, Managing Director von Medical Valley Solutions. Herzlich willkommen in unserem kleinen, gemütlichen Podcast-Studio.
Hallo, Michael. Hallo, Michael.
Während unsere Zuhörer bestimmt ein gutes Gefühl dafür haben, was ein Corporate Finance-Berater mit Fokus auf die Medizintechnikbranche macht, wie Timo, ist das bei dir, Martin, etwas kniffliger? Medical Valley ist ein Verein, eine Art Branchen-IHK, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt bei der Recherche, aber deine Firma ist so etwas, wenn eine ausgelagerte Unternehmensberatung dieser Branchen-IHK. Kann man das so sagen?
Michael, das kann man eigentlich genau so zusammenfassen, sehr gut. Wir sind die kommerzielle Beratungsplattform des deutschen Spitzenklasses Medizintechnik Medical Valley, wo wir uns speziell für Corporates engagieren im Bereich Marktzulassung und eben auch M&A-Beratung.
Wie man sich sicherlich vorstellen kann, ist, dass ihr bei Medical Valley exzellent vernetzt seid in der Branche mit dem Hintergrund in der deutschen Medizintechnik. Sag uns doch mal, wie groß ist die MedTech-Industrie in Deutschland und wie performt sie aktuell und in den letzten Jahren?
Also Medizintechnik ist definitiv, wenn man sich so die Industrie- oder Hightech-Branchen in Deutschland anschaut, eine der bedeutendsten Hochtechnologien. Wir haben letztendlich Umsatzzahlen in der Medizintechnik von ca. 40 Milliarden Euro. Die Medizintechnikbranche für sich gesehen ist durchaus klein- und mittelständisch geprägt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir aktuell so ca. 1500 Medizintechnikfirmen in Deutschland haben. Ungefähr 90% davon sind aber kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, mit Mitarbeiterzahlen unter 250. Und das ist durchaus ein Branchenspezifikum, was die Medizintechnikbranche in Deutschland aufweist.
Timo, was hat dich denn bewegt, als Gründer deiner Corporate Finance Beratung einen Schwerpunkt genau auf diese Branche zu legen? Warum ist es M&A-seitig so interessant?
Das ist eine berechtigte Frage, weil wir natürlich als Beratung besonders darauf schauen, was aktuell, aber vor allen Dingen zukünftig ein heißer, großer Markt ist, dass wir dann auf jeden Fall mit dabei sind. Dazu muss man sagen, dass MedTech, zumindest in Deutschland, schon immer eine sehr große Industrie war. Es bedingt halt besonders gute Erfinder und starke Feinwerkindustrie zum Beispiel. Und das heißt, MedTech ist eigentlich nicht erst seit neuestem interessant. Es ist fair zu sagen, dass die letzten Jahre für die MedTech-Industrie eine große Herausforderung waren, insbesondere durch die MDR, die ja durch die EU in Kraft gesetzt worden ist. Das hat vor allen Dingen diese kleine und mittelständisch geprägte Industrie, also die Mehrzahl der Unternehmen sind relativ klein. Es gibt wirklich mal im Verhältnis gesprochen nur eine Handvoll an Unternehmen, über 250 Mitarbeiter in der MedTech-Industrie. Das heißt, es ist eine sehr kleinteilige Struktur. Und die haben sich eine große Herausforderung gesehen. Aber es ist halt so, dass diese Herausforderung jetzt, diese Umsetzung der MDR, diese Unsicherheiten, die daraus hervorgewachsen sind, halt überwunden worden sind. Und letztendlich ist es so, meine Hypothese ist, die Hypothese meinem Team und auch mit Martin, jetzt kommt die größte Alterskohorte, die in Rente geht. Das sind die Babyboomer. Das hatte so 2020, 2022 angefangen und wird bis 2035, 2040 ungefähr sehen. Und dann ist die größte Alterskohorte in Deutschland in Rente gegangen. Und letztendlich ist das so, das ist für mich daher die goldene Ära der MedTech-Industrie. Denn die Babyboomer sind nicht nur einfach eine Generation, sie sind der größte Dealflow-Generator, der größte Kostenblock und größte Wachstumstreiber gleichzeitig. Und da sehe ich schon, dass die Medtech-Industrie da deutlich von profitieren wird. Und da haben wir uns dort positioniert. Und mein Ziel ist es, in der Kooperation mit dem Martin zusammen, mit den Medical Solutions, dass wir hier in Zukunft auch die Mehrheit der Umsätze kommen, wenn daher kommen,
aus diesem Bereich. Was sind denn Dienstleistungen oder Apparate, die Babyboomer in den nächsten Jahren stärker in Anspruch nehmen werden aus der deutschen Medizintechnik?
Genau. Die Babyboomer, die sind auch gleichzeitig eine sehr vermögende Kohorte. Das ist wahrscheinlich die vermögendste Kohorte, die wir in Deutschland haben. Also da werden viele Millionen auch vererbt. Und die haben eine lange Erwerbshistorie, zum Teil von 45 Jahren. Das bedeutet, sie sind finanziell sehr gut ausgestattet. Und wenn wir uns andere Märkte anschauen, auch insbesondere in den USA zum Beispiel, wo es nicht so gutes Krankenversicherungssystem gibt, was man dort schon deutlich sieht, ist, die Menschen geben dann sehr, sehr viel ihres Geldes aus, um einfach gesund zu leben, schmerzfrei, ich sag einmal beeinträchtigungsfrei. Und das heißt natürlich, alle Ausgaben, die Ausgaben grundsätzlich werden für Medizin, für Gesundheit werden steigen. Und da wird auf jeden Fall alles rund um Homecare, Service Homecare sehr stark wachsen. Denn das kennen wir vielleicht auch von der Generation unserer Eltern oder Großeltern, die haben alle einen starken Wunsch gehabt, halt ihr Lebensabend zu Hause zu verbringen. Und da sehe ich einen großen Markt wachsen, der momentan halt auch sehr kleinteilig ist. Wie gesagt, das ist so Industrie mit sehr durchschnittlich kleinen Unternehmen. Also ein absolutes Konsolidierungsplay. Buy and Build ist key in jedem Fall.
Also ich glaube, die zwei zentralen Treiber in der Medizintechnik, Timo hat es schon gesagt, demografischer Wandel. Aber was mit Sicherheit für Private Equity auch total interessant ist, letztendlich ist es ja ein relativ konjunkturunabhängiger Markt. Also Gesundheitswirtschaft, zeigen wir uns Gesundheitsthema, ist letztendlich, entweder ist man gesund oder man ist krank. So, und das ist etwas, das wird es ja so letztendlich immer geben. Also sei es diese wirtschaftlichen Trends, die wir in anderen Branchen sehen, das läuft alles ein Stück weit unabhängiger. Aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung hat Private Equity eigentlich erst durch Corona so richtig verstanden, wo der Wert der Healthcare-Industrie als Ganzes ein Stück weit liegt. Umso stärker sehen wir aber jetzt auch tatsächlich die Tendenzen, in diesen Markt zu investieren.
Die große Frage, die es natürlich aufdrängt, ist, wir sehen einen enorm großen Zielmarkt durch die Babyboomer, wo jedes Jahr wahrscheinlich Hunderttausende pflegebedürftig oder zumindest unterstützungsbedürftig werden, wo Milliardensummen bewegt werden und nachgefragt werden. Auf der anderen Seite eine sehr, sehr kleinteilige Industrie mit wenigen Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter haben. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, sind die deutschen MedTech-Unternehmen überhaupt aufgestellt, um lieferfähig zu sein, um dieses Marktwachstum erschließen und mitnehmen zu können?
Ja, berechtigte Frage. Also aus meiner Perspektive nehme ich die deutsche MedTech-Industrie trotz ihrer hohen Granularität als erstes mal sehr innovationsgetrieben, innovationsfreudig war, insgesamt auch sehr resilient und top aufgestellt. Es ist ja eine Industrie mit einer relativ hohen Exportquote, auch im Vergleich zu anderen Industrien. Also wir liegen ungefähr bei 70%. Was, by the way, mich besonders faszinierend, dass es sehr, sehr viele kleine Unternehmen gibt, die einen so hohen Exportanteil haben. Sicherlich kann man auch sagen, sind auch gezwungen gewesen, zu internationalisieren. Das macht es natürlich aber auch, das ist Zeitnot für ein PE, etwas einfacher, weil schon Internationalisierung häufig begonnen wurde. Das heißt natürlich, es gibt nicht nur den deutschen Markt, es gibt internationale Märkte. Das erzeugt natürlich auch eine Resilienz, wenn ich Umsatz in Übersee mache. Da liegt natürlich auch eine Komplexität und ein Risiko drin. Aber ich bin mir sehr sicher, dass diese Innovationskraft, dieser Zwang zur Effizienz, dieser Zwang auch New Market Entry zu betreiben, dass das dafür sorgen wird, dass die deutschen Medtech-Unternehmen selbstverständlich dort einen großen Teil des Marktes abbekommen. Mal davon abgesehen, dass natürlich die Babyboomer oder Patienten natürlich ein sehr starkes Vertrauen haben zu den Playern aus dem Markt, wo man herkommt, also aus Deutschland.
Ich vermute aber auch, dass dann ordentlich Kapitalbedarf ist. Wenn jetzt ein Unternehmen, das vielleicht 30 Millionen Euro Umsatz macht und davon auch noch einen Teil exportiert, plötzlich jetzt einen Nachfrageschub in Deutschland bekommt, müssen die wahrscheinlich auch in Produktionsinfrastruktur, Logistik und so weiter investieren, um da lieferfähig zu sein. Ist das so, Martin?
Das ist definitiv der Fall, ja. Also die Kapitalintensität in der Branche ist definitiv da. Wir sehen aber auch da, Timo hat es ja schon ein Stück weit gesagt, dieses Thema MDR, also diese europaweite Zulassungsnorm, die sorgt aktuell schon dafür, dass wir eine gewisse Marktbereinigung auch sehen. Das heißt, dass Unternehmen ihr gesamtes Produktportfolio ja letztendlich EU-zulassungskonform neu gestalten müssen und dadurch gibt es viele, die ein Stück weit diese Kosten selber nicht tragen können. Und dadurch findet eine gewisse Bereinigung statt. Die Unternehmen, die es aber schaffen, die haben letztendlich in ihrer Wachstumsstrategie, also geben natürlich einen gewissen Kapitalbedarf vor und am Stück weit, wir werden über das Thema auch Due Diligence in der Medizintechnik noch sprechen, ist es schon so, dass das ein Qualitätskriterium ist für Unternehmen, wenn man einfach als Investor sieht, okay, die komplette Produktlinie ist komplett MDR durchzertifiziert, dann ist ganz klar vorgegeben, welche Wachstumsstrategie so ein Unternehmen auch einschlagen kann. Dass das einen entsprechenden Kapitalbedarf mit sich bringt, weil es natürlich nicht ausreicht, um wettbewerbsfähig zu bleiben und sich nur auf den EU-Markt zu konzentrieren. Wir haben den amerikanischen Markt und den chinesischen Markt als die größten weltweiten Gesundheitsmärkte. Die müssen mitbedient werden, wenn man wahrgenommen werden möchte im globalen Wettbewerb. Das erfordert natürlich entsprechende Investitionen.
Also ich steige da absolut darauf ein, was Martin sagt, und würde das mal so zusammenfassen. MDR ist kein Dealbreaker, das ist ein Filter für Qualität. Denn die überlebt haben, die MDR überlebt haben, und ich möchte das bewusst mal so ausdrucken, das sind die Unternehmen der höchsten Resilienz mit den Produkten, die erstattbar sind, die rollieren halt einfach.
Interessant, wie ist denn die Struktur dieser Branche? Ist die Branche in Deutschland auch geprägt von den klassischen Hidden Champions, Weltmarktführer mit hohen Margen? Welche Rolle spielen Familienunternehmen?
Also die Medizintechnikbranche ist wahrscheinlich, was das Thema Familienunternehmen angeht, eine der extremst auf Familienunternehmen geprägte Branche. Das bedeutet, dass, wie ich es vorher schon sagte, 90% der Firmen in der Medizintechnik in Deutschland sind familiengeführte, kleine mittelständische Unternehmen. Die Hidden Champion Rate ist entsprechend hoch, und deutsche Medizintechnik ist nach wie vor eine Technologie, die in der ganzen Welt hoch angesehen ist. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo wir auch in anderen Branchen extreme Schwierigkeiten bekommen im globalen Wettbewerb, ist die Hochtechnologie Medizintechnik noch etwas, wo wir auch weiterhin sehr, sehr wettbewerbsfähig sind. Warum sind wir es? Weil gerade diese kleinen mittelständischen Unternehmen weiterhin sehr, sehr agil sind, sehr, sehr viel Kapital auch in Forschung und Entwicklung stecken, was wichtig ist, um innovationsfähig zu bleiben. Und das ist nach wie vor eine entscheidende Stärke dieser Branche.
Damit ist Unternehmensnachfolge wahrscheinlich auch ein Treiber im M&A-Markt, Timo, oder?
Ja, absolut. Ich habe ja von den Babyboomern gesprochen, und das betrifft ja nicht nur die Arbeitnehmer, sondern halt auch die Unternehmer selber. Ich meine, wir haben so typischerweise so die Unternehmer im Medtech-Bereich, ich meine, die sind so alle zwischen 55 und 65, mit denen wir in Kontakt treten. Letztendlich ist es auch fair zu sagen, das sind auch welche dabei, die sind vielleicht ein bisschen müde. Die sind jetzt Mitte 55, die beschäftigen sich noch mit MDR, die fragen sich, falte ich das hier noch alleine selber durch in meinem Familienunternehmen? Was zum Teil ja seit 120, 150 Jahren, ich glaube, unser ältester Kunde seit 120 Jahren am Markt agiert. Und das öffnet die Bereitschaft für Partnerschaft, für jemanden, der ja halt supporten kann. Denn was man auch verstehen muss, ist, durch diese Komponente MDR und dadurch, dass ich bestimmte Bedingungen ja auch in der Produktion erfüllen muss, das ist ja eine sehr cleane Produktion, die haben, anders als bei einem Maschinenbauer, Spezialmaschinenbauer, das saugt natürlich sehr viel Aufmerksamkeit und Kapital und Kraft auf. Und da muss man ja gucken, Kraft, Zeit, Kapital ist ja nur begrenzt verfügbar bei einem Unternehmer. Er muss ja immer das umherschieben und gucken, wo er seine Attention, seine Aufmerksamkeit hinsetzt. Und sie haben es trotzdem geschafft zu internationalisieren, sich eine hohe Reputation im internationalen Markt aufzubauen. Aber natürlich sind diese Kräfte und das Kapital auch endlich. Und da ist das so, dass wir zum einen sehen, dass viele Medtech-Unternehmen auf der Suche sind nach einem starken Partner, strategisch, aber auch nach einem Finanzpartner. Vor allen Dingen nach einem Finanzpartner, vielleicht ein PE-Fonds, der auch einen entsprechenden Hintergrund hat. Denn das ist eine Frage, der wir sehr häufig begegnen, wenn wir ansprechen für unsere Weisheitkunden. Was hat er denn schon getan? Baut er eine Plattform auf? Was kann der mir bieten? Und Internationalisierung ist trotzdem ein Thema, auch wenn es schon angegangen worden ist, aber das weiter zu professionalisieren, das ist ein Thema. Das heißt, sie sind auf der Suche, diese Unternehmer nach einer geordneten Nachfolge. Und ihnen ist genauso wichtig wie den Unternehmern anderer Branchen, dass halt ihr Lebenswerk weiter vorangetragen wird. Und das ist etwas, das, was auch nach dem Grund gefragt, warum wir jetzt in Medtech aktiv sind, das ist einfach ein Trend, den wir sehen. Und was ich noch ausführen möchte, ist, weil wir an zwei Größenenden arbeiten, also einmal Sales Side für die Unternehmer, auf der Buy-Side für Strategen und PEs. Wir sehen auch, dass große Strategen, ich sage mal, ein bisschen ihre Flucht in Medtech suchen, zum Beispiel aus dem Bereich Automotive herausgehen. Und das ist momentan sehr evident und sehr massiv. Der Kapitalabfluss oder der Zufluss an Kapital, der nicht mehr in Automotive geht, sondern in andere Branchen, das ist einfach ein massiver Shift. Das ist so ein bisschen unter der Decke, das sieht man gar nicht so, da liest man auch nichts von, aber in Automotive, da wird halt deutlich weniger investiert. Oder wenn jemand zum Beispiel im Consumer-Bereich tätig ist, wo man relativ hohen Margendruck hat, seine auch wenig Preiskraft hat als Hersteller, Preisdurchsetzungskraft, die suchen bewusst auch nach MedTech-Unternehmen, Healthcare-Unternehmen, weil sie sich zum Beispiel sagen, wir können gut mit den Regularien im autonomen TÜV-Bereich umgehen. Die sind sehr hoch, extrem hohe Qualitätsstandards, sehr anfordernd, Kunden mit hohen Anforderungen. Die verstehen relativ gut NDR, die sind schon so auch in der Denke drin. Und in MedTech hat man halt auch überdurchschnittlich hohe Margen und einen hohen Burgwall. Man darf ja nicht vergessen, NDR ist erstmal Pain in the Ass so ein bisschen. Aber wenn man dann mal drin ist, hat man einen sehr starken Lock-in-Effekt und einen hohen Burggraben, wo andere dann erstmal drüber kommen müssen.
Jetzt hat Private Equity es natürlich auch nicht übersehen in den letzten Jahren. Healthcare war eigentlich immer eine der Top-3-Branchen.
Absolut.
Ging viel von diesem Engagement tatsächlich auch in die MedTech-Industrie rein oder waren es eher andere Bereiche des Healthcare-Marktes, die populärer waren?
Ja, also letztendlich, wenn man den Healthcare-Markt als Ganzes sieht, kann man den aus meiner Sicht in drei Teile teilen. Das eine sind die Leistungserbringer, Praxen, entsprechende medizinische Versorgungszentren. Da ist transaktionsmäßig in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel passiert. Dann gibt es natürlich, wenn man Healthcare als Ganzes sieht, natürlich die Pharmabranche, wo ja schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr viel Geld umgesetzt wird. Und da nimmt sich dann die Medizintechnik als solche, als, sag mal, drittes Investmentfeld noch als wahrscheinlich kleinster Teil aus, aber ganz klar mit steigender Tendenz. Und was wir da schon auch momentan beobachten, auch wiederum, wir kommen sehr, sehr oft dann auf dieses Thema Zulassung, MDR, aber es ist halt einfach tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil durch diese MDR-Zulassung dieses organische Wachstum, was viele kleine und mittelständische Unternehmen in den letzten Jahren erfahren haben und auch sich gut auf dem Markt behauptet haben, findet durch die MDR ein Stück weit eine Zuspitzung, dass man eben sieht, okay, wir haben jetzt durch Eigenmittel vieles geschafft, aber wenn wir jetzt weiter noch in die anderen Märkte expandieren wollen, dann kommen wir da an ein gewisses Limit, was natürlich wiederum das Potenzial für Buy and Build, für Private Equity extrem, die Potenziale extrem attraktiv macht. Und was wir aus der Beratung für Medizintechnikfirmen seit vielen, vielen Jahren sehen, wir kommen ja ursprünglich aus der Marktzulassungs- oder Market-Access-Beratung. Deutsche Medizintechnikfirmen hatten nie ein großes Problem, jetzt gerade der kleinen mittelständischen Unternehmen in Europa Märkte für sich zu etablieren. Wenn es aber auf andere große Märkte wie USA und China geht, war von Haus aus immer entsprechend wichtig, sich entsprechend Netzwerke durch Partner irgendwie zu organisieren. Das Gleiche sehen wir jetzt beim Thema M&A, gerade wenn es um das Thema auch Nachfolge geht oder wie kann man eine Wachstumsstrategie entwickeln, die jetzt ein organisches oder eine organische Limitierung irgendwie aufhebt. Da braucht es uns oder da braucht es ein starkes Netzwerk von außen und den Input von außen zu sagen, hallo lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, es gibt Möglichkeiten, deine Wachstumsstrategie durch externes Kapital entsprechend in die richtigen Bahnen zu leiten.
Welchen konkreten Nutzen kann eine Buy-and-Build-Strategie denn stiften auf Unternehmensebene? Kann man zum Beispiel jemanden zukaufen, der noch nicht MDR-zertifiziert ist und der rutscht unter diesen Schirm mit rein? Oder geht es eher um neue Vertriebskanäle? Was ist der Charme bei Buy-and-Build im MedTech speziell?
Also erstens mal, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es eine Branche ist, die bemerkenswert stark internationalisiert ist. Aber ich möchte mal sagen, dass sie da sicherlich alle noch Unterstützung brauchen, dass das zwar läuft, aber sicherlich dort auch noch Optimierungspotenzial ist, einmal in der Durchdringung und dem Erreichen der Erstattungsfähigkeit in Ländern, in Märkten, in den USA zum Beispiel oder in China.
Ich würde zum Beispiel Unternehmen empfehlen, in Unternehmen zu investieren, die aktuell noch kein MDR haben. Weil letztendlich kann ich die günstig einkaufen, wenn ich die aber unter meinen, wenn ich jetzt mal zum Beispiel ein Bild spreche, ich habe schon entsprechend ein Plattformunternehmen, was MDR zertifiziert ist, kaufe ich mir andere Unternehmen dazu, die grundsätzlich vom Thema her zum Plattformunternehmen passen und ziehe die unter den MDR letztendlich, unter das MDR-Dach und die Zulassungsoptionen des Ankerunternehmens. Also das ist eigentlich momentan eine sehr, sehr interessante Strategie, die auch schon mittlerweile sehr, sehr en vogue ist, einfach Unternehmen deutlich günstiger einzukaufen, die aktuell noch keine MDR haben und sie dann im Verbund mit anderen Plattformpartnern dann MDR-konform zu machen.
Aber sind Unternehmen, die jetzt immer noch kein MDR haben, sind die nicht schon eigentlich kaputt oder so weit behind, dass sie eigentlich auch keinen Wert mehr haben?
Also wie gesagt, es hat eine Marktbereinigung stattgefunden. Die es komplett verpennt haben, sich frühzeitig Richtung MDR zu orientieren, die sind am Ende des Tages, muss man so hart sagen, auch zu Recht nicht mehr am Markt. Es gibt aber auch genügend Unternehmen, wo letztendlich nur eine gewisse Produktportfoliobereinigung stattgefunden hat. Das heißt, einige Produkte sind schon MDR-zertifiziert, andere noch nicht. Und das sind eigentlich tatsächlich so in gewisser Weise die Perlen, weil einerseits ja schon auch ein gewisses UA-System geschaffen werden musste. Und wenn es nur noch darum geht, einen gewissen anderen Produktportfolio-Teil noch zu MDR-konform zu integrieren, das sind eigentlich die Unternehmen, auf die man sich spezifisch dann stürzen sollte.
Mhm. Also aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung ist das so, dass erfahrene Käufer sehr stark darauf achten und interessiert sind zu erfahren, wie erfahren ist das Target mit Zulassungsverfahren. Das hat mich am Anfang auch ein bisschen gewundert, dass wir nicht erst über Produkt oder Wettbewerb oder Markt gesprochen haben, sondern ganz spezifisch die Frage, in welchen Produktkategorien bis zu welcher Medical Class, also da gibt es verschiedene Klassen von Medizintechnikgeräten und Anwendungen, je näher sie dem Körper kommen, umso sensibler werden sie. Da war bewusst die Frage, und der Hintergrund der Frage ist letztendlich das, was Martin ausgeführt hat, das ist dieses Interesse, diese Kompetenz reinzuholen für eine Buy-and-Build-Strategie, dass man dort eine Gruppe von Personen hat, die sich mit dem Zulassungsverfahren auskennen. Und es gibt ja auch so diese Notified Buddies, das sind die Zulassungsverfahren eine wichtige Rolle spielen, die werden selber auch zu Targets. Also die kann man auch kaufen und da gibt es nicht besonders viele von, aber das sind Unternehmen, das sind schon richtige Perlen, weil die letztendlich es schaffen, als erster über den Bohrgraben rüberzukommen und ihn dann zu erhöhen. Und dann haben wir diesen starken Lock-in-Effekt.
Das klingt ja nach einem perfekten Match. Jetzt ist natürlich die Frage, sehen die Unternehmer das auch so? Also sehen die wirklich diesen Case, den ihr gerade aufgemacht habt, auch, dass ein Private Equity Investor ein wirklicher Katalysator sein könnte, um selbst nach vorne zu kommen?
Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt einen Unternehmer fragt, was ist denn jetzt der Painkiller für dich? Dann wird er nicht sofort sagen, ich suche einen Private Equity vor oder ich suche einen Käufer. Der hat dann schon sehr differenzierte Ideen und sagt, also wenn mir jetzt jemand helfen könnte, was weiß ich, in den USA ein Produkt-Rollout vorzunehmen. Ich hab mit der Internationalisierung schon begonnen mit einem kleinen Consumable-Produkt in der US-amerikanischen Krankenhauslandschaft. Dann hat er ein sehr spezifisches Problem und sagt, wo ist der? Was bedeutet das im Umkehrschluss vielleicht ganz kurz? Und ich glaube, das ist für die Zuhörerschaft unter Umständen sehr interessant. Das ist ja kein Play für Generalisten. Also die klärt, mit denen wir zu tun haben, die haben ganz spezifische Fragen, einen ganz spezifischen Schmerz und dafür möchten sie einen strategischen Partner haben. Das soll nicht heißen, dass da jemand ist, der sagt, boah, ich brauche jetzt hier nochmal 5 Millionen Euro, um nochmal für 3 Produktkategorien die MDR-Zulassung in 3 Jahren zu bekommen. Das gibt es natürlich auch. Aber es gibt halt welche, die sagen, die haben eine ganz klare in ihrer Strategie, sind halt ein paar Weak Spots dabei und dafür suchen die jemanden. Und dann schauen die auch ganz genau, wer da an die Tür klopft. Ist das jemand, der sowas schon mal auch gemacht hat? Und dann sind die dafür sehr offen für so ein Gespräch. Ich meine, das sind familiengeführte Unternehmen seit 100 Jahren, die sind auch ein bisschen natürlich Ängste und Hemmungen, die muss man ein bisschen abholen. Ich glaube, das kennt aber irgendwie ein bisschen jeder von uns. Es ist aber eine Branche, die, ich glaube, im Large-Cap-Bereich schon vor einiger Zeit konsolidiert hat. Mhm. Übrig geblieben sind große Familienunternehmen, also der größte Klient macht über 1 Milliarde Umsatz und der ist familiengeführt zum Beispiel.
Aber Timo, gibt es dann auch wirklich genügend Private Equity Investoren in Deutschland, die diesen Anspruch erfüllen, die wirklich schon genügend Erfahrung gesammelt haben in diesem Bereich, die dem Unternehmen auf Augenhöhe begegnen können?
Ja, ich darf vielleicht hier mal, obwohl ich Investmentbanker bin, bei Martin
vorstellen. Ich bin schon ganz enthusiastisch, weil letztendlich, also dass auch Private Equity in Medizintechnik investiert, ist ja, wie gesagt, schon ein Trend jetzt seit den letzten Jahren. Und weil ja deine Ausgangsfrage dazu war, okay, wie geht eigentlich, also kann man einem kleinen mittelständischen Unternehmer oder Unternehmerin damit kommen, ja, pass auf, ich hätte hier einen spannenden strategischen Partner aus dem Private Equity Bereich. Wie reagiert er da drauf? Letztendlich verkaufen wir es auch so, und das ist aus meiner Sicht auch absolut berechtigt, es so zu tun. Ja, es gibt mittlerweile sehr, sehr viel Private Equity, die bereits ein Medizintechnik-Portfolio aufgebaut haben. Dadurch ist es für mich ja ein Private Equity, der ja auch schon einen sehr strategischen Ansatz hat. Das heißt, es ist jetzt nicht nur der klassische Finanzinvestor, der außer dem Thema, ich bringe Kapital in Unternehmen, nichts zu bieten hat, sondern der tatsächlich schon Netzwerk mitbringt, der Netzwerkzugänge mitbringt, der MDR-Kompetenz mitbringt. Also es ist durchaus ein Paket, was ein Private Equity mit bestehendem Medtech-Portfolio auf den Tisch bringen kann.
Also es ist einfach eine zwingende Voraussetzung. Es ist Medtech, das ist in der Regel kein Standalone-Case. Ja, das stimmt zu 80%. Also du musst halt mit Buy-and-Build durch die Tür kommen und du musst definitiv, vielleicht ist gar nicht mal so Kapital so sehr der Pain-Point, aber richtig Support und Unterstützung, was vielleicht im Endeffekt vom Investment her den größeren Teil ausmacht.
Aber das ist ja interessant, weil viele Unternehmer aus anderen Branchen nehmen ja gerne das Kapital von Private Equity und vielleicht das Projekt-Know-how, wenn es um eine Due Diligence geht, aber halten sich sonst, sagen, sonst halte ich raus aus dem Geschäft. Mhm. Hier scheint es so zu sein, als ob die echt auch fachlichen Input benötigen, ja, oder wollen.
Ich will jetzt zwar nicht sagen, Internationalisierung, das kostet natürlich viel Geld und stellt ein erhebliches Risiko dar. Und da muss man dann vielleicht einfach sagen, okay, da muss man halt 5 oder 10 Millionen Euro investieren, um dann in Nordamerika anzukommen. Das möchte ich mal nicht verneinen. Aber es sind gerade die Punkte, wo wir ja gesprochen haben, dass ja einige PEs bewusst nach solche Notified Bodies gucken, die sich mit dem regulatorischen Netzwerk auskennen. Und das machen die, um ihre Plattform zu stärken und dieses als Service den anderen Plattformunternehmen anbieten zu können. Und dadurch erreichen die auch ein USP. Und ich würde mal sagen, aber das ist vielleicht ein allgemeiner Trend, den alle Marktteilnehmer feststellen. Es gibt ein steigendes Interesse aus meiner Wahrnehmung, dem Horizont, den ich natürlich habe. Da stelle ich schon ein größeres Interesse von PEs aus anderen europäischen Ländern am deutschen Markt fest und auch aus Nordamerika. Könnte ich jetzt allerdings schwer sagen, ob es speziell auf Medtech ausgerichtet ist, würde ich aber mal unterstellen. Das hat ein bisschen mit dem Bewertungsniveau zu tun, weil jetzt niemanden halt nicht mitbekommen hat, dass wir im vierten Jahr der Rezession sind. Medtech ist nicht so besonders davon betroffen, weil die so stark internationalisiert sind, auch somit viel Umsätze aus anderen Märkten kommen. Aber sie sind zum Beispiel auch betroffen, ich meine die Tariffs der Trump-Regierung, die natürlich auch ein bisschen für einen Schock gesorgt.
Was würdet ihr denn einem Private Equity Fonds empfehlen, der jetzt noch nicht diesen fetten Track Record aufgebaut hat, aber trotzdem diese Branche interessant findet? Wie kommt der da rein? Wie baut er sich diesen Track Record aus? Habt ihr da vielleicht ein paar Ideen, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen?
Er sollte uns beauftragen und dann können wir, wie wir das nennen, ein Booster. Also wir haben, sag mal, uns so Booster-Angebot ausgedacht. Nein, also natürlich mit dem richtigen Partner, der diesen Markt auch
verstanden. Aber ihr setzt ja keine Erfahrung. Ihr könnt eine saubere Transaktion strukturieren. Aber wenn der Private Equity Investor dieses Know-how nicht hat, dann wird der Unternehmer vielleicht am ersten Gespräch merken, der ist nicht tief genug für mich.
Dafür braucht es ja letztendlich tatsächlich jemanden, der erstmal für den Private Equity aus der Branche heraus argumentieren kann. Also erstmal aufs Unternehmen zugeht. Und also ja, das ist, glaube ich, für die größte Herausforderung, wenn du schilderst, die jetzt ein PE wahrscheinlich hat, wenn jemand absolut branchenfern ist und versucht, in einer Branche Fuß zu fassen, die er wenig versteht. Ja. Er kann sich natürlich gewisses Know-how zukaufen.
Aber Industriepartner, sagst du, Leute aus der Branche akquirieren ins Netzwerk.
Absolut. Die dann letztendlich die meisten Private Equities werden auch entsprechend so arbeiten. Also wir lernen es ja selber auch so kennen, dass letztendlich Branchenexpertise eingekauft wird, die dann hilft, entsprechende Türen zu öffnen. Und aus unserer Erfahrung heraus, gerade im Gespräch mit mittelständischen Unternehmen, ist das extrem wichtig, weil diese meisten inhabergeführten Unternehmerinnen und Unternehmer, die denken noch sehr, sehr produktzentriert. Da ist dieses ganze Thema Finance, Corporate Finance, ja, das muss man logischerweise mitmachen, weil sonst würde es das Unternehmen an für sich nicht geben. Aber den nächsten Schritt zu gehen, ein Stück weit vielleicht auch, so zumindest meine Empfindung, in Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen, auch ein Stück weit etwas amerikanisch aufzutreten, selbstbewusst zu sein. Wir haben ein tolles Portfolio. Wir können definitiv mehr auch markttechnisch rausholen, als wir es jetzt tun. Wäre es nicht sinnvoll, über eine strategische Partnerschaft mit jemandem nachzudenken, um aufs nächste Level zu kommen? Das muss man schaffen, in so eine Diskussion zu kommen. Und dafür braucht es definitiv jemanden, der halt weiß, wie diese Branche tickt.
Ein Risiko in der Branche ist ja, dass die Haftungsrisiken enorm sind, einfach weil es überlebenswichtige Sachen sind, die an Menschen eingesetzt werden. Was sind denn so potenzielle Red Flags in der Due Diligence, bei denen ihr sagen würdet, die muss man auf jeden Fall vielleicht noch intensiver machen, als es bislang gemacht wird, um da nicht aufs falsche Pferd zu setzen?
Macht es jetzt tatsächlich, also so komplex auch das Zulassungsverfahren in der Medizintechnik ist, so einfach ist es aber aus meiner Sicht, aus Due Diligence Sicht tatsächlich, wenn eine entsprechende MDR-Zulassung für den europäischen Markt vorliegt, wenn eine entsprechende FDA-Zulassung für den amerikanischen Markt vorliegt, dann kann man sich sicher sein, das ist alles auf Herz und Nieren geprüft, dann kann man relativ bedenkenlos in ein entsprechendes Unternehmen investieren, weil letztendlich von der regulatorischen Seite her alles gemacht wurde, um safe zu sein.
Aber ihr hattet ja eingangs gesagt, eine tolle Wertsteigerungsstrategie ist es, Unternehmen zu erwerben, die noch nicht so weit sind und die sozusagen diese Zertifizierung reinzubringen. Da ist ja das Risiko dann schon da, dass ich ein Unternehmen kaufe, das
vielleicht... Da muss ich schon eine Fallunterscheidung treffen. Also das ist dann relativ digital. Das ist so 1 oder 0. Also du hast diese Zulassung, dann hast du auch für Martin, ich glaube, für 5 Jahre.
Mindestens für 5 Jahre.
Ist die gültig für mindestens 5 Jahre. Da hast du eine absolute Rechtssicherheit, sag ich mal. Deswegen bewerte ich auch diesen Komplex Haftung, Produkthaftung, muss ich sagen, auch in der DD. Das ist nicht so ein überbordendes Thema. Man hat den Stempel NDR und dann ist der Drops irgendwie gelutscht in die Richtung. Aber wir haben ja auch Unternehmen, ich sag mal, in einer Mischform von Produkten, die haben zugelassene Produkte, die haben Produktkategorie auch sterben lassen, weil sie gesagt haben, dort die Kosten für MDR umlegen. Bei den Stückzahlen, ich brauche 10 Jahre, bis sich das amortisiert. Das tut sich jemand, der auch 55 oder 60 ist, nicht mehr an. Der sagt, ich habe mir 1, 2, 3 Produktkategorien rausgepickt, wo ich ein gutes Gefühl habe, sicher sagen kann, da schaffen wir auch die Zulassung. Und das ist dann natürlich ein Teilrisikoplay, sage ich mal. Man hat ein etabliertes Portfolio, das dann hoffentlich auch erstattungsfähig ist. Das ist ein großes Thema. Also in der DD ist es so, sage ich mal, in meinem Dreiklang ist immer Zulassung, Evidenz, Erstattung. Das sind die großen Themen. Gar nicht so sehr Umsatz und Marge und so weiter. Das kommt automatisch. Genau. Und
wobei gerade das ja ein Thema ist, was man manchmal dem PE dann auch erklären muss, ja. Das ist tatsächlich ein Stück weit eine andere Argumentation ist. Der PE kommt natürlich erstmal. Es muss natürlich umsatzseitig, EBITDA-seitig, muss es passen. Ja, klar, muss es. Man muss aber die Diskussion im Zweifelsfall erstmal anders führen, beziehungsweise das Pferd anders aufzäumen. Man muss tatsächlich erstmal einen Check machen, wie Timo gerade erläutert hat, ist dieses Produkt oder die Produkte, was das Unternehmen vertreibt, tatsächlich nach diesen Kriterien zugelassen, im Markt angekommen, um dann auch das Potenzial des Produktes auch charakterisieren zu können.
Aber das sind ja die Anführungszeichen einfachen Deals, wo man wahrscheinlich auch gute Bewertungen auf den Tisch legen muss, wo man auch das Renditepotenzial begrenzt ist. Aber was ihr sagt, wo wirklich die Musik spielt, wo man wirklich einen riesen Return holen kann, ist, wenn man die Unternehmen findet, die noch nicht überall die MDR-Zertifizierung haben, dort die richtigen Produkte rausbringt und die in die Zertifizierung reinführt. Das ist krasser Hebel. Aber auch, also da spielt, das ist hohes Risiko, hoher Return.
Das ist das Play, was Investoren ja mögen. Hohes Risiko, hoher Gain. Ich meine, no pain, no gain. Und das ist es einfach. Ich entscheide entweder für die Sicherheit. Ja. Also Produktportfolio ist NDR zugelassen mit einem nice Consumer Business dabei, was für Recurring Umsätze sorgt. Wenn das so etabliert ist, dann ist es fair zu sagen, dass die Bewertung vielleicht ein bisschen niedriger angesetzt werden kann, als wenn ich noch sage, ich nehme auch den Schmerz der NDR Zulassung und dieses Risiko, dass vielleicht eins von drei Produktkategorien keine Zulassung bekommt. Oder es sich auch verzögern. Und meiner Verzögerung, da sind wir ja nicht unter 6 Monate, also reden wir vielleicht 12 bis 24 Monate. Das ist
übel für Private Equity.
Also das muss man halt im Kopf haben. Und deswegen ist das auch so, wenn wir weiteren Verlauf darauf zusprechen kommen, wie man diesen Unternehmern halt auch redet, das ist immer ganz gut, erstmal nicht so von der KPI-Seite zu kommen, ja, sondern produktseitig und zu zeigen, wir verstehen den Schmerz der Zulassung, wie hast du das gemacht, wo dann die Herausforderungen und wir fokussieren uns immer sehr, sehr schnell drauf, was ist denn zugelassen, was fällt weg vom Portfolio, was ist nicht überlebensfähig und wo soll Zulassung halt angegangen werden. Das muss halt ein bisschen in der Balance sein, also weil auch ein Produkt auslaufen lassen, das ist auch erstmal mit Aufwand verbunden. Wir wollen dann immer schon klar erkennen, dass das Unternehmen auch einen Fokus hat, da eine Transparenz hat. Und wenn man dann kommt mit einem PE, der schon jemanden im Portfolio hat mit dieser regulatorischen Know-how, dann macht es dem Unternehmer auch leichter, wenn der sagt, hey, ich hier mit 60, ich will noch 3 Produktkategorien zulassen, du bringst Kapital mit, Erleichterung im Bereich HR, Corporate Finance, so das Übliche, aber du weißt, wie ich diese Zulassung sicher bekommen kann, da die Chancen zu erhöhen.
Und wenn der PE dann letztendlich neben dem Zulassungsthema auch noch weiter Expertise einbringen kann in der Eroberung neuer Märkte, also sag ich mal Outer Europe, dann ist das eine Kombination, die extrem attraktiv ist.
Jetzt will ich für euch natürlich noch mal ein bisschen Ausblick haben, die nächsten 5 Jahre. Was sind denn aus eurer Sicht so Trends oder Produktkategorien, die emerging sein werden in den nächsten 5 Jahren, wo ihr wirklich nochmal die in einem wachsenden Markt nochmal extra Musik spielt?
Naja, Timo hat es am Anfang schon gesagt, sag mal jetzt eher mal so von der Konsumentenseite. Natürlich haben wir dort den demografischen Wandel, einerseits einen erhöhten Pflegeaufwand, sowohl ambulant als auch stationär. Man muss es aber auch natürlich von der Geberseite erstmal betrachten. Auch demografiebedingt, es wird weniger Fachkräfte geben. Das heißt, wie können weniger Fachkräfte in Zukunft aber mehr Pflegende betreuen? Das heißt, wir brauchen hier auch, sag ich mal, digitale medizintechnische Möglichkeiten, wie wir dieses Thema in Zukunft angehen. Da wird schon sehr, sehr viel gemacht. Da ist aber das Ende der Fahnenstange lang nicht erreicht. Das heißt, das ganze Thema Patient Monitoring, auch wirklich, wenn ich jetzt auf den Diagnosebereich gehe, Point of Care Testing, also wirklich direktes Testen am Patienten mit einer sofortigen Auswertung und mit einem sofortigen Analyseergebnis für den Patienten einsehbar. Das sind Themen, die mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch viel, viel wichtiger werden, als wir es aktuell schon waren.
Also das unterschreibe ich absolut, Martin. Also ich hab selber Gründungserfahrung und unternehmerische Erfahrung in der Diagnostik. Diagnostik ist immer ein bisschen schwierig wegen der Erstattung. Und ich würde auch sagen, dass die Diagnostik jetzt vielleicht, eine Renaissance, zweiten Frühling oder überhaupt nie einen Frühling erlebt, dass dort sehr viel Mittel reinfließen. Denn Diagnostik bedeutet immer eine Selektion, um zu entscheiden, braucht jemand Hilfe? Und wenn ja, wie stark? Und das wird aufgrund des Arbeitskräftemangels einfach, des Mangels an Servicekräften immer wichtiger, dass sich das entscheide. Das heißt auch neben dieser Homecare und Digital Health, also auch über Apps, aber da nochmal sage ich gleich, immer sofort achten, wie ist das mit der Erstattung? Haben die wirklich einen Erstattungsschlüssel, diese App? Wird das von der Krankenversicherung bezahlt oder muss das der Enduser, der Patient selber bezahlen? Das ist nochmal stark zu differenzieren. Ich sage jetzt mal so dieses B2B versus B2C. Immer ein Fokus, schaut auf B2B. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel Orthopädie, das ist ein Bereich, der sehr stark wächst. Implantate auch und alles, was mit dem Herzen zu tun hat, Kardiologie, das auf jeden Fall auch. Weil das sind die typischen Krankheitsmuster, von denen wir über diese lange Zeitraum ja auch gearbeitet haben. Genau.
Viele, viele Möglichkeiten, gute Investments zu machen. Was mir gefallen hat an unserem Podcast ist, wir haben von euch viel, sagen wir mal, horizontal gesehen, welche Ideen, welche Branchen, welche Trends interessant sind in der Medizintechnik, aber auch funktional, welche Wertsteigerungsstrategien, welche Diligence-Engel die richtigen sind, um die Ressourcen da zu allokieren, wo sie in den 5-6 Jahren den größten Wert schaffen. Timo, Martin, ich bedanke mich für die interessanten Einblicke und vor allem für die vielen Tipps, die ihr für uns und unsere Hörer hier mitgebracht habt.
Ja. Auch von unserer Seite. Ganz herzlichen Dank fürs hier sein. War eine wirklich bereichernde Diskussion, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank.
Ich mache dann für heute mal Schluss, aber ich vermute, wenn ihr da draußen noch tiefer graben wollt und ein bisschen mehr erfahren wollt über die ganzen Fachbegriffe, die hier gefallen sind und die ganzen Dealtreiber, die hier auf dem Tisch liegen, übernehmt gerne den Stab von mir und sprecht Timo oder Martin direkt an. Ich fürchte, da gibt es noch einige wichtige Fragen, die ich versäumt habe zu stellen, aber so ist es immer in diesem Podcast. Das könnt ihr besser als ich. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei WhatsApp Corporate Finance. Euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com